my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Südwest, dem Infomagazin Freie Radios im Ländle. Heute von Radio Dreieckland in Freiburg. Es ist der 13. Dezember 2012 und im Studio und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Die GEMA-freie Musik der deutschen Band Scarbrot steht auf der Website jamendo.com zum Anhören und Downloaden. Unsere Themen heute sind Stuttgart 21, die Kosten steigen zum 1.1. mit vielen Nullen. Ein Beitrag von RDL-Redakteuren Jan und Konrad. Studentenverbindungen in Deutschland, ein kritischer Überblick aus antifaschistischer Sicht, so der Titel des Buches von Jörg Kronauer und Felix Krebs. Letzterer erklärt im Gespräch mit Kollegin Caro, warum Verbindungen so stark zusammenhalten, wie sie sich ihre Geschichte schönreden und um was es beim Deutschen Burschentag in Stuttgart ging. Doch zunächst die Nachrichten aus Baden-Württemberg vom 13. Dezember 2012. Heimleuchten in Stuttgart, GEW gegen Sparmaßnahmen in der Bildung. Am Rande der zweiten Beratung des Doppelhaushalts 2013-2014 im Landtag hat die GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft am Nachmittag des heutigen Donnerstags auf dem Schlossplatz in Stuttgart gegen die geplanten Kürzungen der Landesregierung protestiert. Es wurden Delegationen von vorwiegend LehrerInnen, aber auch SchülerInnen, Eltern und Interessierten aus allen Kreisen, den pädagogischen Hochschulen und Lehrerausbildungsseminaren erwartet. Die GEW rechnete mit 800 bis 1000 Teilnehmenden. Auch die Initiative Schule mit Zukunft unterstützt den Protest für bessere Bildung. Für 16.30 Uhr bis 17 Uhr war eine Kundgebung angesetzt. Danach bilden die TeilnehmerInnen eine Lichterkette mit Laternen und Transparenten über die Planie und die Konrad-Adenauer-Straße bis hin auf die Höhe des Landtags. Die Lehrerinnen und Lehrer wollen keinen Unterrichtsausfall provozieren, betonte die Bezirksvorsitzende der GEW Südbaden, Uta Adam.
Wir wollen heute den Politikern, die eben heute beraten, einfach unseren Protest ganz klar kundgeben und demonstrieren, dass wir einfach erwarten, dass diese Reformen, die ursprünglich geplant waren, auch erfolgreich gestaltet werden, umgesetzt werden. Und es braucht eben gute Unterrichtsversorgung und kann nicht eben mit Sanierung des Haushaltes umgesetzt werden.
Es ginge den Protestierenden vorwiegend um die massiven Kürzungen in Schulen. Dort sollen 11.600 Lehrerstellen gestrichen werden. Zudem seien auch Kürzungen in Kindertagesstätten geplant. Das bringe eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen mit sich, so Adam. Die Landesregierung wolle Verbesserungen und Reformen. Zitat Uta Adam, bildungspolitische Maßnahmen jedoch brauchen Stellen.
Die Reformvorhaben wie die Einführung in der Gemeinschaftsschulen, der Ausbau der Ganztagesschulen, die Umsetzung der Inklusion und auch die Fördermaßnahmen. Unsere Kinder brauchen einfach dringend auch Stütz- und Förderstunden. Diese Maßnahmen brauchen natürlich Ressourcen, brauchen Stellen. Und insofern ist zwar ein Schülerrückgang vorhanden, aber diese Reformvorhaben brauchen, und da gibt es klare Gutachten, genau diese Stellen, die man streichen will.
Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Stefan Fußblei sagte, Zitat, auch die GEW muss anerkennen, dass der Landeshaushalt saniert werden muss. Uta Adam dazu.
Ja klar, natürlich muss jeder ein Stück weit auch die Haushaltslage sehen. Aber es ist halt auch so, dass natürlich die Bildung auch eine Investition in die Zukunft ist und dass wir als Land, also nicht nur Deutschland, sondern jetzt auch Baden-Württemberg, dass wir natürlich immer auf die Bildung auch gesetzt haben und dass für uns, ich sage es mal, die wichtigste Grundlage ist, um in Zukunft auch einfach den Standard halten zu können und deshalb kann man hier eigentlich nicht kürzen.
Im Stuttgarter Landtag beraten die Abgeordneten noch bis zum morgigen Freitag, den 14. Dezember 2012, über den Entwurf des Doppelhaushalts 2013-2014. Auf die Straße für mehr selbstverwaltete Freiräume und gegen Repression, so der Aufruf des UASTA Freiburg. Am kommenden Samstag, den 15. Dezember, ist ein überregionaler Aktionstag für autonome Freiräume unter dem Motto Auf die Straße gegen rechte Gewalt und Repression geplant. Zitat UASTA. Wir, die Studierenden der Uni Freiburg, stellen uns gegen Nazis und solidarisieren uns mit den FreiraumaktivistInnen der Gartenstraße 19. Außerdem solidarisieren wir uns mit allen WäglerInnen, die nicht nur in Freiburg von Repressionen betroffen sind, sowie mit dem KUKA und allen emanzipatorischen Projekten selbstverwalteter Räume. In Freiburg ist der Wohnungsmarkt völlig überlaufen. Auch 2 Monate nach Semesterbeginn stehen immer noch viele Studierende ohne Wohnung da oder müssen völlig überteuerte Mieten zahlen. Um dieser Situation zu entkommen, entscheiden sich viele Studierende, in einen Wagen zu ziehen. Doch noch immer ist diese Wohnform von staatlicher Seite nicht anerkannt und seit der Räumung des Wagenkollektivs Kommandorino im Sommer 2011 wurde den WäglerInnen kein geeigneter Ersatz geboten. Sie sind im Gegenteil von ständiger Verdrängung und häufigen Kontrollen betroffen. Politische Einflussnahme ist ständig begleitet von staatlicher Repression. Zuletzt bei der Demonstration Bezahlbarer Wohnraum ist die halbe Miete im November, bei dem der Demonstrationszug von einem völlig übertriebenen Polizeiaufgebot begleitet wurde. Doch anstatt unabhängig und kritisch über die Wohnraumknappheit und die Demonstration zu berichten, war der lokalen badischen Zeitung die Demonstration lediglich eine kleine Notiz, die im Wesentlichen aus einer Polizeipressemitteilung bestand, wert. Die überregionale Presse, die Süddeutsche Tagesschau dagegen, berichtete ausführlich über diese bundesweite Demonstration. Auf der Demo in Freiburg wurde auch gegen die Bedrohung des selbstverwalteten KUKA, dem Kulturcafé an der Pädagogischen Hochschule, demonstriert. Dieser Freiraum ist akut von Seiten der Stadt bedroht und soll bis Ende 2014 geräumt werden. Der Bebauungsplan dafür wurde am 20. November im Freiburger Gemeinderat abgestimmt, damit der Weg geebnet sei für einen Abriss des selbstverwalteten Veranstaltungsortes. Von der Hochschule wird den Studierenden keine vergleichbare Alternative zum KUKA angeboten. Ohne das Café fehlt an der Pädagogischen Hochschule ein Ort für kulturelles, künstlerisches und politisches Engagement. Dies ist kein hinnehmbarer Zustand und diese Probleme finden sich auch in anderen Städten wieder. Die Studierendenschaft der Uni Freiburg ruft zur Nachttanzdemo am 15. Dezember um 18 Uhr vor der Unikirche auf. Die Bedrohung von Freiräumen geht nicht nur von Seiten der Stadt aus. Das von FreiraumaktivistInnen besetzte Haus in der Gartenstraße 19 wurde schon häufiger von Nazis angegriffen. So wurden im April die Fenster des Hauses eingeschlagen und Nazi-Aufkleber angebracht. Im November gab es einen Brandanschlag auf das Haus, bei dem glücklicherweise keine Person zu Schaden kam. Allerdings konnten Info- und Umsonstladen wegen der Verwüstung erst nach intensiven Renovierungsarbeiten wieder genutzt werden. Dies ist nicht der erste Brandanschlag gegen linke Projekte in Freiburg. Auch die KTS wurde 2009 von Nazis angegriffen. Solche Angriffe müssen ein Ende haben. Gemeinsam wollen wir für mehr Freiräume, gegen Repression und rechte Gewalt, für den Erhalt von KUKA und G19 am 15. Dezember auf die Straße gehen. Zitat Ende, UASTA der Uni Freiburg. Grün-Rot schiebt auch während des Winters ab. Noch am Sonntag hieß es, dass der baden-württembergische Innenminister Gall von der SPD wegen des Wintereinbruchs und des bevorstehenden Weihnachtsfests die geplante Abschiebung von 26 Menschen aus Baden-Württemberg am Dienstag vom Baden-Airpark überprüfen will. Einen Tag später wurde bekannt gegeben, Grüne und SPD lassen auch im eisigen Winter abschieben. Gall aber schiebt keine Familien mit Kindern nach Serbien und Mazedonien ab. Diese Ausnahme gilt allerdings nur für die Weihnachtszeit. Im Januar sollen die Abschiebungen dann nachgeholt werden. Insgesamt waren es etwa 180 Menschen aus mehreren Bundesländern, die am Dienstagmorgen vom Baden-Airpark abgeschoben wurden. Darunter befanden sich auch Familien mit kleinen Kindern. Uli Skerl, innenpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Grünen, erklärte zur Entscheidung des Innenministers Gall, nicht 26, sondern 7 Menschen aus Baden-Württemberg ins Nichts abzuschieben und bei den Familien noch bis Januar zu warten. Zitat: Wir haben im Koalitionsvertrag den Grundsatz, Humanität hat Vorrang für die Flüchtlingspolitik, nicht als schönes, aber folgenloses Lippenbekenntnis aufgeschrieben. Zitat Ende. Er bezeichnet die Entscheidung des Innenministers als Schritt in die richtige Richtung. Am Sonntag hatte das Freiburger Forum Aktiv gegen Ausgrenzung noch einmal mit einem offenen Brief die Landesregierung in Baden-Württemberg aufgefordert, die Abschiebung von Roma jetzt und endgültig aus humanitären Gründen zu stoppen. Am Dienstagmorgen fanden sich etwa 30 Menschen zum Protest direkt am Baden-Airpark ein. Als Reaktion auf die Abschiebung versammelten sich am gestrigen Mittwoch, den 12. Dezember um 18 Uhr etwa 20 Menschen in Freiburg, um gegen die deutsche Abschiebepraxis zu demonstrieren. Im Rahmen eines Flashmobs fingen 2 als PolizistInnen verkleidete Aktivisten rund ein Dutzend Demonstrierende mit Absperrband ein. Anschließend wurden die so eingefangenen Menschen vom Bertholdsbrunnen über den Augustinerplatz in Anführungsstrichen abgeschoben. Die zahlreichen Stadtbesucher wurden über einen Lautsprecher und via Flugblätter informiert und nur geringfügig bei den Weihnachtseinkäufen gestört. Mindestens 3 Polizeibeamte begleiteten die kleine Demonstration, wobei, wie in Freiburg üblich, wieder Zivilpolizei anwesend war. Eine Polizistin und ein Polizist strichen als Pärchen getarnt lächelnd um die Demo. In einer Pressemitteilung heißt es zu der Aktion, Zitat, Reaktionen von Menschen, die das Ganze mitverfolgten, waren von Überraschung, Ignoranz bis zu voller Zustimmung geprägt. Zitat Ende. 2. Jahrestag der Enttarnung von Simon Brommer. Am 12. Dezember 2010 wurde in Heidelberg der verdeckte Ermittler Simon Brommer enttarnt. Der LKA-Beamte hatte 10 Monate unter dem Namen Simon Brenner das linksalternative studentische Milieu der Unistadt ausgeforscht. Der Besuch einer Urlaubsbekanntschaft bei einem Treffen der kritischen Initiative Heidelberg ließ ihn auffliegen. Hier wurde er im Urlaub nämlich als Simon Brommer von der Polizei und nicht, wie er sich in der Szene nannte, als Simon Brenner vorgestellt. Pünktlich zum letzten Jahrestag am 12. Dezember 2011 wurden die Personen, die vor Gericht gegen ihre Bespitzelung klagten, darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Innenminister Reinhold Gall, SPD, die von der Heidelberger Polizeidirektion beantragte Sperrerklärung zur Klage gegen den Spitzeleinsatz unterzeichnet hatte. Damit wollte Gall verhindern, dass Daten von der Heidelberger Polizei an das zuständige Verwaltungsgericht weitergeleitet wurden. Das war denn selbst der Justiz zu dreist. Die Rechtmäßigkeit des Spitzeleinsatzes lasse sich nämlich so nicht prüfen. Die Daten mussten dem Gericht zur Verfügung gestellt werden. 2 Jahre nach der Enttarnung gibt es immer noch keine Aufklärung des Spitzelskandals. Das In-Kamera-Verfahren, ein Verfahren ohne Öffentlichkeit also, lässt weiter auf sich warten. Uli Skerl, innenpolitischer Sprecher der baden-württembergischen Grünen, der gegenüber Radio Dreieckland immer wieder die restlose Aufklärung des Falls angekündigt hatte, ist verstummt. Er ist ja nun auch parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen und müsse für gute Stimmung in der Regierungskoalition sorgen, heißt es in einem Kommentar auf rdl.de. In der Oppositionszeit hatte Skerl noch eine Generalrevision des Polizeigesetzes angekündigt, welches vor wenigen Wochen dann in Einigkeit mit SPD-Innenminister Gall verschärft wurde. Polizeiliche Ermächtigungen wollte er damals zurückschneiden und beschränken. Nun aber stellt das Landespolizeigesetz den Einsatz sogenannter Vertrauenspersonen auf eine rechtliche Basis. Der Einsatz von verdeckten Ermittlern, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist, kann zukünftig auch von allen Polizeipräsidenten sowie den Leitern der Polizeidirektionen und besonders beauftragten Beamten des höheren Dienstes veranlasst werden. Das klingt so gar nicht danach, dass sich der Fall Brommer, wie vom grünen Uli Skerl ehemals gefordert, nicht wiederholt. 2 Jahre nach der Enttarnung des verdeckten Ermittlers bleibt weiterhin unklar, was Simon Brommer genau an Daten über die bespitzelten Personen gesammelt hat und ob nicht auch in anderen baden-württembergischen Unistädten verdeckte ErmittlerInnen eingesetzt wurden oder werden. Kommunalpolitik in Freiburg. Stundenlange Debatte um Neubaugebiet, aber kein wirksames Instrument gegen Mietpreissteigerung. Geschlagene 3 Stunden debattierte in öffentlicher Zuschaustellung der Freiburger Gemeinderat am vergangenen Dienstag die Ausweisung 2 möglicher Baugebiete im Rieselfeld Nord, genannt Dietenbach, und St. Georgen West als angeblich wirksames Mittel gegen die Wohnungsnot und Mietexplosion im wachsenden Freiburg. Zugleich aber rückten die Stadtteile Vauban und Rieselfeld in die oberste Zuschlagskategorie des Mietspiegels 2013. In einem Kommentar auf rdl.de heißt es, Zitat, die durch billiardenschwere Billigzinspolitik der EZB treibhausmäßig befeuerte Spekulation von Banken, Versicherungen und vermögenden Geldanlegern im Altwohnungsbestand von Freiburg fand in keiner der Reden der Gemeinderäte auch nur ansatzweise eine Würdigung, geschweige denn, dass ansatzweise ein Willen sichtbar wurde, ihr wirksam zu begegnen. Vielmehr bloßes Gebrodel über einen vermeintlich unsteuerbaren Markt. Zitat Ende. Weiterhin würden vor allem die Klausurveranstaltungen mit Investoren intensiviert. Dies präsentierte Baubürgermeister Haag als wichtigstes Erkenntnis des Hamburger Weges des Wohnungsbaus. Verschwendete Lebenszeit aller Beteiligten, meint der Gemeinderatsbeobachter von RDL.
Stuttgart 21 ist ja ein Begriff, der Bahnhof, der uns teuer ist und immer teurer wird. Jetzt ist da noch einiges Geld draufgesattelt worden, so gut 1 Milliarde absolut und dann noch was in die Risiko, also irgendwie sowas um 2,3 Milliarden. Weswegen, wie kommt das jetzt plötzlich? Interessiert uns ja schon und deswegen ist jetzt am Telefon Matthias von Hermann, der Pressesprecher der Parkschützer in Stuttgart. Hallo, Matthias.
Ja, schönen guten Morgen, Jan.
So, was ist denn nun los? Warum muss wer jetzt wie viel Geld zahlen?
Also zunächst mal kann man ja konstatieren, dass diese Mehrkosten, die jetzt gestern rausgekommen sind, die gestern offiziell geworden sind, zum einen 1,1 Milliarden, die Bahn direkt zugibt und dann nochmal 1,2 Milliarden, die sie noch nicht zugibt, die aber genauso kommen werden, sich diese Mehrkosten insgesamt diese Gesamtkosten für Stuttgart 21 auf 6,8 Milliarden Euro beziffern, die jetzt sozusagen offizielle Zahlen sind. Wir wissen schon lang von unabhängigen Bahnexperten, dass sie genau solche Zahlen mindestens immer vorausgesagt haben. Inzwischen stehen sogar von genau diesen unabhängigen Experten noch höhere Zahlen im Raum, nämlich zwischen 8 und 10 Milliarden Gesamtkosten. Ja, die Frage ist, warum ist das so dermaßen teuer? Geplant sind ja unglaublich viele Tunnel, quasi unter allen Hügeln von Stuttgart durch Tunnel. Tunnelbohren ist das Aufwendigste überhaupt, um Schienen zu verlegen. Und das ist das Teuerste überhaupt. Das heißt, dass sämtliche Bahnprojekte, die auf Tunnel basieren, wie eben Stuttgart 21, wie auch die Neubaustrecke, wie auch Nürnberg-Erfurt, die Strecke extremst teuer sind. Und das wurde natürlich zu Beginn aus politischen Gründen nicht zugegeben. Man hat da die Kosten ganz offensichtlich schön gerechnet, hat Kostenposten immer wieder vergessen, hat dann Sparpotenziale eingefügt, daher fantasiert, kann man schon sagen, die es so gar nicht gibt, um einfach die Kosten wieder niedriger zu rechnen. Und irgendwann kommen natürlich diese Kosten mal auf den Tisch. Und jetzt hat die Bahn die Unternehmensberatungsfirma McKinsey dran gesetzt und die haben ein halbes Jahr lang rumgerechnet und sind eben auf diese 6,8 Milliarden Gesamtkosten gekommen und fügen noch hinzu, es kann auch teurer werden. Das heißt, auch McKinsey sagt, diese 6,8 Milliarden sind nicht sozusagen das Ende der Fahnenstange, sondern das ist die Unterkante.
Wer muss jetzt für diese Kosten aufkommen?
Die Bahn. Einzig und allein die Bahn. Stuttgart 21 ist von vorne bis hinten ein riesiges Fehlplanungschaos. Man muss dazu wissen, die Voraussetzungen hier im Stuttgarter Talkessel, so einen Tunnelbahnhof zu bauen, sind denkbar schlecht. Wir haben einen sehr schwierigen, geologisch schwierigen Untergrund mit Hohlräumen, mit einem unter Druck stehenden Mineralwasser, das wenige Meter unterhalb des Talbodens schon beginnt, also wenige Meter im Untergrund ist da schon Mineralwasser zu finden. Dann haben wir quellfähigen Gipskäuper, den kennen wir ja auch aus Staufen bei euch im Breisgau. Wenn man den mal ansticht und Wasser dazu tritt, dann quillt's tüchtig. Einer dieser Tunnel soll, ich glaube, zu 2/3 schräg durch quellfähigen Gipskäuper führen. Das sind natürlich alles gigantische Risiken.
Ja, und für Risiken und Kosten, du sagst die Bahn, aber das heißt natürlich, das werden sie irgendwann mal auf den Fahrpreis allgemein umschlagen.
Ja, sie werden müssen. Also letztendlich müssen wir uns klar sein, das sind immer Steuergelder. Wenn es jetzt die Bahn zahlen soll, dann ist das zunächst mal Verursacherprinzip. Wobei da muss man auch wiederum ganz klar sagen, die Bahn kann das eigentlich auch gar nicht zahlen, weil das Projekt Stuttgart 21 selbst nach Aussage von Grube bei Gesamtkosten jenseits von 4,7 Milliarden Euro nicht mehr wirtschaftlich ist. Das heißt, würde man mehr investieren, als man rausbekäme. Jetzt hat Grube die Zahl von 4,7 Milliarden als Wirtschaftlichkeitsgrenze in den Raum gesetzt. Jetzt stehen wir bei 6,8 Milliarden, also bei über 2 Milliarden über der Wirtschaftlichkeitsgrenze. Das heißt, dieses Projekt ist alles andere als wirtschaftlich, das darf gar nicht gebaut werden. Rein gesetzlich dürfen Schienenprojekte nicht gebaut werden, wenn sie nicht wirtschaftlich sind. Und was uns schon mal sehr positiv stimmt, ist, dass alle anderen Projektpartner und auch der Bund, also Stadt, Land, Bund, Flughafen, Region, sagen alle, wir zahlen nicht mehr.
Wäre es eigentlich noch möglich, aus dem Projekt auszusteigen oder ist da schon...
Ja, natürlich. Also das wissen vielleicht viele Hörer, die nicht direkt in Stuttgart sitzen, gar nicht. Es ist hier noch quasi nichts passiert, außer viel Zerstörung. Nord- und Südflügel wurden abgerissen. Das ging groß durch die Medien, weil es da auch entsprechende Protestaktionen unsererseits gab. Der Schlossgarten ist gerodet, zumindest der Teil, der sowieso auch gerodet werden, also der Teil, der direkt neben dem Bahnhof ist, der auch ein besonders wichtiges Naherholungsgebiet war für viele Menschen, die halt direkt aus der Stadt raus mal kurz ins Grüne wollen. Das ist seit jetzt fast einem Jahr weg. Die Bäume sind, also an die 200-jährigen Bäume sind gefällt worden. Und es sind zwei Kultureinrichtungen geschlossen worden, direkt in der Nähe des Bahnhofs. Eine ist sogar abgerissen worden. Ein weiteres Gebäude gegenüber vom Bahnhof ist weitgehend abgerissen. Also es ist viel Zerstörung passiert, aber gebaut wurde noch gar nichts. Es existiert auf der Nordseite des Bahnhofs ein tiefes Loch. Und in diesem tiefen Loch, das jetzt seit einem halben Jahr existiert, gehen die Bauarbeiten oder Bautätigkeiten wirklich in Zeitlupentempo voran. Wenn man das mit anderen Baustellen vergleicht, wo innerhalb von einem halben Jahr mal kurz ein Gebäude hochgezogen wird, passiert in diesem Loch 21 schlicht und einfach fast gar nichts. Mhm. Das Grundwassermanagement ist nicht aufgebaut, das eigentlich dringend oder das halt nötig wäre, um überhaupt mal graben zu können im Stuttgarter Talkessel. Also die Bahn kommt vorne und hinten bei diesem Projekt nicht weiter. Manchmal habe ich auch den Eindruck, es wird irgendwie fast schon absichtlich nicht weitergemacht, vielleicht weil sie selber wissen, dass das Ding am Ende scheitert. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sie mit ganz wesentlichen Bauabschnitten gar nicht starten können, weil es zum Beispiel keine Firmen gibt, die diese Bauabschnitte ausführen wollen. Oder jetzt sind diese Bauabschnitte vergeben, aber sie fangen trotzdem mal nicht an. Mhm. Also man sieht an allen möglichen Stellen, dass dieses Projekt auch technisch nicht durchsetzt oder durchführbar ist, nicht realisierbar ist und dann halt mal hier und da ein bisschen was gebastelt wird. Aber emsige Bautätigkeit sieht ganz anders aus und erfolgreiche Bautätigkeit sieht auch ganz anders aus.
Ein ehemaliger Klassenkamerad von mir hat mir mal erzählt, dass er in der Wingolfsverbindung Chatia zu Würzburg ist und die sei aber harmlos, weil die ist nicht schlagend. Gibt es denn sowas überhaupt, eine harmlose Verbindung?
Es fällt davon ab, was man als harmlos bezeichnet. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Verbindungen. Ganz grobe Einteilung ist zum Beispiel schlagend, nicht schlagend. Und dann gibt es eben konfessionelle Verbindungen. Es gibt welche, die einen explizit politischen Anspruch haben. Es gibt musische, es gibt also Sängerschaften. Es gibt welche, die eher auf Sport einen Schwerpunkt legen. Die meisten Studentenverbindungen würde ich als konservativ einschätzen. Also linke Studentenverbindungen wären ein Widerspruch in sich. Also von daher, also harmlos ist vielleicht das falsche Wort, aber ich würde mal sagen, also das ist sicherlich auch mit dem Wingolf-Bund, wenn du jetzt da speziell nachfragst, sollte man sich politisch kritisch auseinandersetzen. Aber es ist sicherlich ein großer Unterschied nochmal zwischen dem Wingolf-Bund und da zum Beispiel Mitgliedsburschenschaften der Deutschen Burschenschaft. Dass jetzt nicht schlagende Verbindungen per se harmloser sein sollten als schlagende, stimmt auch nicht ganz so, weil es gibt zum Beispiel mit der Deutschen Gildenschaft einen kleinen Dachverband, die klar völkische Tendenzen haben, aus deren Reihen zum Beispiel mehrere Redakteure der Jungen Freiheit kamen und kommen. Und das ist auch eine nicht schlagende Verbindung.
Es gibt ja den extrem rechten Flügel innerhalb von den Burschenschaften, die dann völkische Grundsätze vertreten und bei denen es auch personelle Überschneidungen mit neofaschistischen Organisationen gibt. Warum grenzen sich denn die Burschenschaften, die dem rechten Spektrum nicht so nahe stehen, nicht deutlicher von denen ab?
Naja, in gewisser Weise haben die alle ja eine lange, lange Tradition. Also das heutige Verbindungswesen, so wie es besteht in seiner ganzen Vielfalt, hat sich im Wesentlichen im 19. Jahrhundert herausgebildet. Im Kaiserreich hat es dann, im Wilhelminismus hat es dann seine Blüte gehabt. Da haben Studentenverbindungen natürlich auch ihre größte Bedeutung gehabt. Und auf diese gemeinsamen Traditionen beruft man sich natürlich immer noch ganz stark. Und von daher wird dann auch jeder Angriff auf einzelne Dachverbände oder sogar eine einzelne Studentenverbindung oder vielleicht sogar einzelne Mitglieder sogar nur sehr leicht als Angriff auf die gesamte Tradition der Studentenverbindung gesehen. Und das ist natürlich grundfalsch. Diese Gemeinsamkeiten, die da bestehen, die werden aber immer wieder betont. Und ja, das hast du ganz richtig beschrieben. Es wird sich eigentlich fast überhaupt nicht von irgendwelchen extremen Auswüchsen distanziert. Und wenn das erfolgt, dann meistens im Stillen, also kaum gegenüber der Öffentlichkeit. Und das, obwohl es nun wirklich, muss man sagen, seit Jahrzehnten Kritik an extremistischen Auswüchsen von Studentenverbindungen gibt.
Du hast gerade schon die gemeinsame Tradition angesprochen. Gibt es denn auch Gemeinsamkeiten im Geschichtsbild von den Burschenschaften?
Ja, also um genauer zu sein, also Burschenschaft, die meisten Menschen sprechen von Burschenschaften. Burschenschaft ist eigentlich eine spezifische Art von Studentenverbindung. Also korrekter wäre es, wenn man wirklich die Allgemeinheit meint, von Studentenverbindung oder Kooperation zu sprechen. Ich hatte ja eben schon gesagt, sie haben eine gemeinsame Geschichte und das ist eine sehr tragische Geschichte, denn die Studentenverbindungen waren zum Ende des Kaiserreiches durchweg sehr nationalistisch eingestellt. Es gab schon Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Ausschlüsse von Juden und sogenannten Judenstämmlingen aus den Studentenverbindungen. Sie waren also auch Wegbereiter des Antisemitismus. Und das hat sich weiter radikalisiert in der Weimarer Republik, die Studentenverbindung, und das kann man wirklich durchweg bis auf ganz wenige Ausnahmen für die Allgemeinheit sagen, waren entschiedene Gegner der Weimarer Republik. Sie waren Gegner der Arbeiterinnenbewegung. Und sie waren auch natürlich auch Gegner des Frauenstudiums radikalisierten sich in der Weimarer Republik weiter und waren also aktive Wegbereiter des Faschismus. Es gab sehr enge Bezüge zu den Nationalsozialisten, wenn es da auch an bestimmten Punkten Widersprüche gab. Aber eigentlich durchweg alle großen Dachverbände haben die Machtübertragung an Adolf Hitler begeistert begrüßt. Und sie wurden dann zwar 1935 die Aktiven sozusagen, also die Studenten wurden in ihren Rechten eingeschränkt, sie wurden verboten, konnten aber unter dem Deckmantel von NS-Kameradschaften weiterleben. Und das hatte nichts mit ihrer politischen Gegnerschaft zum Nationalsozialismus zu tun, diese Auflösung, sondern das hatte damit zu tun, dass die Nationalsozialisten halt einen Machtanspruch hatten, den sie radikal durchsetzen wollten, wo es also auch wo sie auch von rechter Seite eben keine anderen Fraktionen zugelassen haben. Das konnte man dann ja auch sehen, ein Jahr später, dann also 36 an der Entmachtung der SA zum Beispiel. Also es wurden eben auch Gegner sozusagen aus dem eigenen Lager halt, deren Einfluss wurde zurückgedrängt. So war das auch mit den Studentenverbindungen. Und heute ist es so, dass die Studentenverbindungen dieses Verbot 1935 eben benutzen, um sich selber reinzuwaschen, dass sie sich eben praktisch als Verfolgte, wenn nicht sogar als verkappte Widerständler darstellen. Und wenn man sich mit der Geschichte der Studentenverbindung befasst, wenn man historische Dokumente von damals liest, aus ihren Zeitungen, was sie selber damals geschrieben haben, über ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus, dann ergibt sich da ein total anderes Bild.
Also findet dann auch keine Auseinandersetzung jetzt mit einer antisemitischen oder faschistischen Vergangenheit statt?
Sehr wenig. Also man braucht sich nur mal jetzt im Internet zum Beispiel mal Homepages anzugucken, was bei den meisten steht halt immer noch ohne große weitere Ausführung, wir sind 1935 verboten worden oder wir durften nicht weitermachen oder und so weiter und dann geht es halt 1945 weiter. Und es gibt ganz wenige Verbände, die wirklich angefangen haben, ihre nationalsozialistische Geschichte und die Vorgeschichte irgendwie aufzuarbeiten, die sich auch mit dem Antisemitismus in ihren eigenen Reihen kritisch auseinandersetzen. Natürlich wird heute, findet man heute nur noch äußerst versteckt mal irgendwo antisemitische Forderungen oder so. Also das wird natürlich nicht mehr, das geht dann einfach nicht mehr. Ne? Aber eine Aufarbeitung hat wirklich nur zum ganz geringen Teil stattgefunden. Die Chors sind da vielleicht am weitesten mit ihrer Aufbereitung, sicherlich auch ein paar christliche Verbindungen, aber bei dem Gros der Studentenverbindung hat das nicht stattgefunden und werden weiterhin diese Geschichtslegenden um das Verbot der Studentenverbindung halt gepflegt.
Das war Fokus Südwest vom 13. Dezember 2012 von Radio Dreieckland aus Freiburg. Etwas lang und die ausführlichen Versionen findet ihr auch auf dem freien Radionetz. Tschüss.